Man hört ja, dass einige Leute da sich für Western States qualifizieren wollen, habe ich irgendwo gehört.
Ja, ich habe auch gehört, da gibt es so einen, ich weiß nicht mehr so genau, wie der heißt, Tobias Stefken, der möchte den in 100 Kilometer in unter 15 Stunden laufen. Das ist Wahnsinn.
Habe ich auch irgendwie gehört. Der will direkt auf die 100 Kilometer gehen, habe ich auch gehört, ja.
Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm local?
Alles klar, hallo und wir sind's wieder mal, oder ich erstmal, aus dem Tiger-Hauptquartier und aus dem Millionen Meilen entfernten Sprockhövel habe ich heute einen speziellen Gast, den die Twisterers unter euch wahrscheinlich als den Morning Runner kennen. Und er hat sich heute am Mittag dann mal zu mir gesellt. Hallo Sebastian.
Hallo Christian, ich bin's, der Morning
Wie geht's
Runner.
denn? Ja, wie geht's dir denn so?
Ja, ich war ja jetzt auch ein bisschen länger krank, einen kleinen Infekt gehabt, aber jetzt geht's wieder aufwärts und soweit ganz gut. Urlaub und so, da freut man sich natürlich auf die nächsten Läufe, die da kommen.
Wann bist du zuletzt gelaufen?
Gestern und davor dann vor einer Woche. Oh ja, also ich bin diesen Monat nicht so viel gelaufen. Ich habe nicht makrotoniert, so wie die ganzen anderen Menschen in meiner Blase. Ich bin nur zweimal
Das ist
gelaufen
ja eh was
bisher
für
in diesem
Doofe.
Monat.
Ja, Marcoton machen ja eh nur komische Menschen.
Ja.
Ja, da bist du ja fast noch ein Anfänger für unser Thema, weil ich bin ja, ist heute der 20.12. und ich bin seit 20 Tagen nicht mehr gelaufen. Entschuldigung, ich habe auch ein bisschen noch einen belegten Hals. Allerdings ist Erkältung nicht mein Problem gewesen, sondern ich denke mal, es ist ein Alien gewesen, das mir ein Ei gelegt hat in die Schulter. Und das musste von speziell geschulten Exobiologen wieder entfernt werden. Und daran laboriere ich halt noch so ein bisschen. Ich muss jetzt ein bisschen zuwachsen, was über die Weihnachtszeit auch irgendwie unpraktisch ist. Genau, und das ist mein Problem im Moment. Und es wird auch noch sicherlich ein, zwei Wochen dauern, bis ich wieder einigermaßen auf dem Damm bin. An der Schulter ist nochmal eine doofe Stelle für eine 8 cm lange Wunde. Naja.
Ja, 8 cm ist jetzt auch nicht klein, ne?
Ja, kommt drauf an, an welcher Stelle 8 cm. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Deswegen haben wir uns vorgenommen, heute mal ein bisschen was über das Thema zu besprechen und unsere Perspektiven drauf zu bringen, wie es so geht, mit einer Verletzung umzugehen und mit der Tatsache, dass man damit umgehen muss. Wir kennen das ja alle, dass wir irgendwie nicht mehr laufen können eine Zeit lang und das ist ja ein bisschen wie bei Homer Simpson, der sich einen Waffenschein bestellt hat und dann in der Zeit, wo er darauf warten muss, fahren ganz viele Ziele an ihm vorbei, auf die er schießen könnte. Und so geht es einem dann ja auch oft. Ne? Man guckt so wehleidig oder wehmütig irgendwelchen Läufern hinterher und kann selbst nicht. Und wird auch ein bisschen unerträglich für die Familie, oder?
Ja, absolut. Also als ich damals so eine längere Geschichte hatte, da war das schon sehr stressig. Ich glaube, die waren alle sehr genervt. Also bis sie mir dann auch wirklich erlaubt haben, ein Spinningrad zu kaufen, damit ich sie nicht mehr ganz so arg nerve. Ja, aber es kann schon ziemlich belastend sein, so fürs Umfeld, wenn man den ganzen Tag nur davon redet, dass man eigentlich wieder laufen will, aber nicht laufen kann. Und das irgendwie, bei dir ist ja jetzt auch so ein bisschen absehbar, ne? Wann das wieder losgehen kann. Aber bei mir war es nicht absehbar und da waren die schon ziemlich genervt. Jetzt sind sie wieder von anderen Sachen genervt, dass ich ständig davon rede, wo ich laufen will. Aber das war schon anstrengend für die Familie, ja.
Was dann ja auch noch, finde ich, sehr nervig ist, sind dann die Leute, die Social Media mäßig die ganze Zeit rumnörgeln, was sie ja so schlimm verletzt sind und nicht mehr laufen können und überhaupt. Das ist auch noch mal so ein Ding.
Das findest du schlimm?
Ja.
Okay, warum?
Ich finde, ja, das ist, jeder kennt ja jemanden, der irgendwie eine schlechte Phase durchmacht und es gibt so einen Punkt, wo man sich das nicht mehr anhören kann. Das kennt jeder irgendwie aus verschiedenen Lebensbereichen. Und ich finde, dass wenn es dann nur noch rumgenörgelt ist, dann muss man irgendwann auch mal sagen, und das ist auch was, mich das Ultralaufen gelehrt hat, wenn du irgendein Problem hast, dann gehst doch einfach an. Ne? Du kannst dir eine Zeit lang Gedanken machen und dich schlecht fühlen, aber irgendwann musst du sagen, ich habe hier das und das Problem und jetzt muss ich was dran ändern. Ne? Also ich muss irgendwie eine Alternative finden für meinen Bewegungsdrang oder keine Ahnung, ich muss was anderes machen in der Zeit, solche Sachen. Ne? Aber es gibt diese Leute, die dann 2 Monate lang die ganze Zeit drüber rumheulen, dass sie jetzt irgendwie verletzt sind oder keine Ahnung, irgendwie das Auto kaputt haben, keine Ahnung, ne? Also irgendein anderes Thema, kann das ja genauso gut sein. Und das sind die Leute, die dann auch irgendwann so ein bisschen links liegen gelassen werden, ne? Weil jeder der sich das nicht mehr anhören will und dann so ein bisschen in Kontakt meidet zu denjenigen. Deswegen ist es mir immer wichtig, da dann nach einer Zeit auch was Positives irgendwie rauszuziehen oder mich halt auch zurückzuziehen. Also wenn ich zum Beispiel schwer erkältet bin, dann interessiert mich Laufen gar nicht. Und dann denke ich auch so, warum liest du eigentlich den ganzen Kram über Laufen? Lass es doch einfach. Ne? Und dann schwindet mein Interesse so ein bisschen daran. Das ist so ein vielleicht auch ein bisschen natürlicher Schutz dafür.
Ja, ist aber vielleicht auch gerade so, wenn man sich viel in solchen Timelines bewegt oder so eine Timeline hat, die primär irgendwie aus Leuten besteht, die was mit Laufen zu tun haben, war vielleicht auch schwierig, dann da so ein bisschen abzuschalten. Also man geht dann immer wieder rein, guckt, die machen was, ich würde gern auch, aber dann sage ich halt, ich kann aber nicht, weil ich krank bin. Das kann ja auch schon frustrieren. Finde ich auch manchmal ganz gut, wenn man dann verletzt ist, auch mal ja nicht da reinzugucken. Das ist wie bei dir mit dem Lesen. Dann gucke ich da halt auch mal eine Zeit lang nicht rein, weil ich kann da ja auch nicht mitreden, so, weil ich gerade nichts Läuferspezifisches so erlebe. Und wenn das wirklich so eine komplett homogene Timeline ist, so, dann macht das halt auch wenig Spaß. Ne? Wenn sich da wirklich alles so nur ums Laufen dreht. Ne?
Genau. Ich finde aber auch, genau auch das gehört eben dazu, mit sowas umgehen zu können. Ich habe es ja jetzt vor kurzem gesagt oder geschrieben, dass eben auch diese Pause genauso eine Langstrecke ist. Ne? Also auch das muss man irgendwie in die Richtung begreifen und eigentlich auch als Chance begreifen, weil ich finde ja, Ultralaufen vor allen Dingen, so ziemlich jeder Ausdauersportart, denke ich, aber das Ultralaufen aus meiner Perspektive nun mal besonders, ist auch ein Teil, wo die Persönlichkeit reingehört. Und spätestens wenn man dann, weiß ich nicht, 100 Meilen läuft oder noch länger oder irgendwas, meinetwegen auch den Zoot 100, wo man so an über 20 Stunden kommt, dann muss man sich als Persönlichkeit komplett einbringen in das Laufen, weil dann muss man alles in die Waagschale werfen, um überhaupt anzukommen, gerade bei den ersten Malen. Und hat auch die Chance daran zu wachsen, an diesen langen Läufen, an der Trainingsphase auch, wo man sich auch das ein oder andere mal rausquälen muss. Das ist der einzige Vorteil bei dem momentanen Wetter für mich, dass ich nicht bei Kälte raus muss. Und ich kann mir auch irgendwie einreden, ich würde jetzt auch mal einen Monat Off-Season machen oder so, was Unsinn ist. Aber man muss eben sich eben komplett einbringen, um diese Dinge zu bestehen und man kann daran wachsen. Und genauso, denke ich, ist es auch mit der Langstrecke verletzt sein. Ist genauso eine Chance zu wachsen in seiner Geduld. Weil auch als Ultraläufer braucht man eine Menge Geduld und muss sich manchmal durch sehr dunkle Phasen hindurch arbeiten und muss abwarten können, dass es wieder besser wird. Das, denke ich, ist durchaus miteinander vergleichbar und sicherlich auch ein guter mentaler Trick, sich eben genau das auch als Langstrecke vorzustellen.
Ja, das glaube ich auch. Also es kann ja auch eine recht lange Phase sein, wo du halt auch verletzt sein kannst. Also gerade wenn du irgendwelche so Sehnengeschichten hattest, wo man weiß, okay, das heilt irgendwie schlecht ab und es dauert lange. Und ja, da muss man echt lange irgendwie sich lange über Wasser halten, auch vielleicht mit mentalen Strategien oder so. Oder halt auch mal einfach was anderes machen. Man muss ja nicht immer nur laufen, um besser zu werden beim Laufen. Man kann ja auch andere Dinge machen. Ich meine, wenn die Füße jetzt gerade nicht funktionieren, kann man sich ja auch auf andere Bereiche seines Körpers fokussieren und ja vielleicht mal was für den Oberkörper tun, den man sonst vernachlässigt oder was für die Stabilität oder so. Ne? Dann weiß man irgendwie, man kann langfristig was tun, was einen dann irgendwie auch nach vorne bringt. Jetzt nicht unbedingt die Kondition so stark verbessert oder einen auf eine lange Strecke die Füße und Beinchen vorbereitet. Aber man ist dann halt mit dem ganzen Körper nachher vielleicht ein bisschen fitter und muss dann nur die Beine wieder quasi an den Start bringen. Das finde ich schon, da kann man viel machen oder halt auch ja gerade das wirklich als ja, Herausforderungen zu sehen, daran zu wachsen, zu schauen, wie verändert sich das und welche mentale Strategie entwickle ich, um mit Krankheit auch umzugehen. Ne? Nehme ich das an oder stoße ich das so von mir weg? Und was mir immer so geholfen hat damals, dass ich diese Sache mit der an meinem Fuß hatte, war irgendwann wirklich zu sagen, so ja, ich habe das jetzt und ich gehe das jetzt aktiv an und arbeite daran. Und nicht immer zu sagen, so ja, das geht schon irgendwann wieder weg und ich will das gar nicht haben und das ist so furchtbar und so schlimm, sondern wirklich nachher zu sagen, so ich habe das jetzt, ich gehe damit um und guck mal, was mir so auf meinem Weg begegnet und womit ich arbeiten muss, um das halt loszuwerden. Und das, ne, war halt, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, das hat ja letztendlich irgendwie 2 Jahre gedauert, bis das auch wieder weg war. Ne? Das war schon eine ziemliche Herausforderung, sage ich mal. Aber letztendlich für die jetzige Phase, so wie ich jetzt laufe, und ich bin in diesem Jahr noch viel mehr gelaufen als in allen anderen Jahren vorher, hat das total viel gebracht. Ne? Weil ich meine, so einerseits entsteht nicht jedes Zipperlein irgendwie durchs Laufen. Da muss ich nicht dann immer direkt so das aufs Laufen schieben. So, es kann auch sein, weil irgendwie, weil ich total krumm an meinem Arbeitsplatz sitze und oder weil ich total viel Auto fahre und da viel sitze oder weil ich mich sonst irgendwie komisch bewege, weil meine Matratze irgendwie schlecht ist oder sonstiges. Da muss man halt auch mal drauf gucken, dass wirklich nicht jedes Zipperlein, was vielleicht nach dem Laufen auftritt, auch wirklich durchs Laufen auftritt. Ne? Hm.
Ja, vielleicht erläuterst du das nochmal. Du warst ja eigentlich schon bis 2015 sehr weit. Da warst du, glaube ich, auch schon im Ultrabereich unterwegs, wenn ich es recht verstehe. Und dann hast du ja, also das wird sicherlich nicht jeder kennen, was dich da ereilt hat. Dann warst du ja ziemlich lange weg vom Fenster, ne? Wie man so schön sagt. Vielleicht erläuterst du das nochmal gerade kurz.
Ja, also ich habe ja angefangen zu laufen Ende 2013 und dann 2014 schon eigentlich so komplett auch durchtrainiert und dann, glaube ich, wann war das, 2015 dann meinen ersten Zehner gemacht, ersten Halbmarathon und dann auch direkt kurz darauf den Marathon. Und ja, beim Marathontraining habe ich dann schon gemerkt, so da tauchen die ersten Problemchen auf, da hatte ich dann zuerst Piriformis-Syndrom, so schön verhärteten Hintern und das fühlte sich dann kontinuierlich an, als ob man da einen schönen dicken Tennisball drin hat, was sehr unangenehm war und was dann auch immer, ja, nach ungefähr 20 Kilometern beim Laufen aufgetaucht ist und das war schon ziemlich unangenehm. Das war so das erste Anzeichen, wo man vielleicht gemerkt hat, so, okay, vielleicht ist der Körper noch nicht so wirklich bereit für solche langen Distanzen. Und dann war das aber weg. Dann bin ich auch einen Marathon gelaufen und hatte damit kaum noch Probleme. Und dann habe ich mir nach dem Marathon direkt gedacht, so, boah, geil, habe ich von der Tortur de Ruhr gelesen. Und dann habe ich mich direkt da angemeldet und habe gedacht, so, jetzt ist 2015, jetzt müsste ich auch direkt für die 2016er Tortur trainieren. Ja, das habe ich dann auch gemacht, habe ganz, ganz stark meine Umfänge gesteigert und das hat 3 Monate, glaube ich, ganz gut geklappt, bis ich dann auch noch Probleme im Fuß bekommen habe, so im rechten Fußknöchel, so ganz diffus. Und das war dann halt, wie meine Ärzte mir sagten, wahrscheinlich ein tibiales Posterior-Syndrom, also so eine Schwächung der einer Sehne im Fuß und von der Wade. Und da sollte ich dann auch erstmal nicht mehr laufen. Und die Perspektive, die mir unterschiedliche Ärzte gegeben haben, war eigentlich, ja, das mit dem Marathonlaufen, das wird nichts mehr. Ein Arzt meinte so etwas frech, ja, Sie wissen ja, wie das mit dem ersten Marathonläufer war, der ist ja auch gestorben. Gesund ist halt alles nicht, was Sie da so machen.
Ist ja vor 2 Jahren nicht mal einer gestorben.
Bitte?
Ist da vor 2 Jahren nicht mal einer gestorben?
Ja, aber der hatte halt auch keine Hose an. Ja, das lag daran.
Ist auch gar nicht gut für die Knie.
Ja, und überhaupt, also man läuft, die laufen ja alle nur vor irgendwas weg, diese Leute, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja, aber krass, weil es gibt ja den Spruch, kennst du einen guten Orthopäden, schließt sich das nicht gegenseitig aus? So ist das. Krass, also hast du dann 2016 die Tortur quasi gar nicht mehr erlebt?
Nee, ich habe dann schon 2000, also da war schon geplant, dass ich irgendwie noch den Röntgenlauf vorher mache und das habe ich dann schon gecancelt und dann ging das mit den Distanzen auch ganz krass runter. Ich war da irgendwie schon im August dann so bei 1500 Kilometer, also für mich war das da viel und dann ging es halt ganz stark runter und ich konnte auch fast nicht mehr laufen, weil irgendwann immer diese Schmerzen halt aufgetreten sind, nach dem Laufen, während dem Laufen eigentlich nicht, aber immer nach dem Laufen und irgendwann hatte ich das dann auch schon so weit, glaube ich, in meinem Kopf verankert, dass ich immer einen Tag nach dem Lauf immer Schmerzen bekommen habe und das war dann irgendwann auch wirklich so. Also immer so gelaufen, keine Schmerzen, einen Tag später immer Schmerzen. Dann habe ich diese ganzen kuriosen Sachen ausprobiert, die man halt so macht, wenn man verletzt ist und was an den Füßen hat. Erstmal Barfußschuhe kaufen und mit Barfußschuhen laufen. Natürlich total klug, wenn man verletzt ist, dann auch noch eine Belastung dem Körper zuzuführen, die noch belastender ist eigentlich als, als normales Laufen, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Also so eine komplett neue Art der Bewegung auch auf den Körper zu bringen. War halt alles nicht so klug und halt auch diese Steigerung, weiß ich jetzt, ne? War auch nicht so klug, von quasi 10er auf 100 Kilometer innerhalb von kürzester Zeit. Ja, so das war so diese erste Zeit, so 2015. 2016 zog sich das dann auch noch so durchs ganze Jahr und habe dann rumgedoktort mit Besuchen beim Physiotherapeuten, mit anderen Orthopäden, mit einem Spezialisten für so Gelenks- und Sehnensachen im Fuß, war dann auch in der Fußambulanz. In Bochum war beim, wie heißen nochmal diese Doktoren, die einen so einem rumkneten, wo es so laut knackt.
Ich komme nicht Osteopathen.
Drauf. Osteopathen, genau. Beim Osteopathen, meine Osteopathin, die hat dann alle anderen Sachen an mir gefunden, also so irgendwie, dass meine Schulter ein bisschen komisch funktioniert, hat das wieder richtig gemacht und auch an meinem Nacken. Aber irgendwie mit dem Fuß, das hat sie auch nicht
so im Griff. Das ist ja auch immer ein bisschen der Fluch der Spezialisten. Ne? Jeder Spezialist findet ja, dass auf seinem Fachgebiet die Lösung liegt. Ne? Das ist ja in jedem Bereich, selbst im Marketing oder so, gibt es dann immer Manifeste von Storytelling-Päpsten, die natürlich eine Storytelling-Agentur haben. Das Storytelling das Wichtigste ist heutzutage. Und wenn man sich umdreht in die andere Richtung, dann sagt der andere das genau das Gleiche für sein Fachgebiet.
Ja.
Okay.
Genau, so dann war ich dort und irgendwie wurde es aber nicht besser. Und letztendlich habe ich dann damals, 2016, das war eine ganz witziger Zufall, ich habe schon mal an der Hochschule für Gesundheit in Bochum gearbeitet und da gibt es einen Studiengang halt auch für Physiotherapie. Und da kannte ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen und da bin ich mal zu einer Kollegin gegangen, meinte so, was sie so davon hält. Und dann meinte so, ja, kann ich mir alles angucken, muss aber ganz normal mit Rezept zu mir in die Praxis kommen. Also sie hat halt noch in der Praxis gearbeitet und nebenbei halt als wissenschaftliche Mitarbeiterin da gearbeitet. So, und dann hat sie mir dann letztendlich die entscheidenden Tipps halt auch gegeben. Also hat sich genau angeguckt, was ist so muskulär passiert da beim Laufen, aufs Laufband gestellt, guckt, wie ich laufe. Das war alles gar nicht so dramatisch. Sie meinte halt so, ja, vielleicht passiert das halt wirklich so nach anderthalb Stunden erst, dass dein Bewegungsapparat so ermüdet ist, dass du halt dann irgendwie eine Fehlstellung halt hast, ne? Und dann irgendwie einknickst und irgendwie, dass sich das auf den Fuß auswirkt. Was wir dann aber festgestellt haben, das ging auch relativ schnell, dass ich ungefähr bei so einer Übung, wo ich halt gegen ihre Kraft anhalten musste mit dem Oberschenkel, gar keine Kraft im rechten Oberschenkel hatte, so bei der Abduktion. Da musste ich halt dran arbeiten. Hat mir ganz viele unterschiedliche Übungen gezeigt und letztendlich hat es das dann auch irgendwie gebracht. Ne? Aber dahin erstmal zu kommen, das hat so ja über ein Jahr, fast anderthalb Jahre auch gedauert. Also andere Physiotherapeuten haben sich das auch angeschaut, haben das aber irgendwie nicht gefunden. Aber sie hat sich da sehr viel Zeit genommen und so nach 2-3 Monaten ging es dann halt auch schon wieder deutlich besser, sodass ich dann erstmal wieder ein 5er gelaufen bin, dann mal wieder ein 10er. Und auch mal wieder Richtung Halbmarathon gehen konnte, also als Distanz im Training. Aber die Schmerzen kamen halt dann auch irgendwann wieder. Und halt auch immer so einen Tag später. Ne? Also mit den kleinen Distanzen war es kein Problem, größere Distanzen schon. Ja, da meinte sie halt auch so, ja, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen schon chronifiziert. Ne? Da musst du halt dann mit dem Kopf dran arbeiten, dass nicht der Kopf immer sagt, so am nächsten Tag hast du Schmerzen. Ja, so habe ich das dann auch mal versucht. Und vor allen Dingen, beim Laufen nicht immer daran zu denken, morgen kommt ja wahrscheinlich wieder der Schmerz, du musst das und das anders machen. Muss ich halt erstmal mein ganzes Laufen so ein bisschen anders ausrichten, meine Art zu laufen, also mental einfach daran zu denken, ja, das macht Spaß, du hast morgen keine Beschwerden, mit dem Fuß ist alles in Ordnung. Und wie ich daran gearbeitet habe beim Laufen, war vor allen Dingen so immer, wenn diese Gedanken so kamen, habe ich die Musik lauter gemacht. Und dann immer ganz viele Lieder gehört, die mir total viel Spaß bereiten, wo man halt so eine Art Runner's High auch bekommen hat. Und letztendlich war das für mich so eine ganz gute Strategie und letztendlich auch, glaube ich, die Erfolgsstrategie, um halt davon wegzukommen, mit halt so auch anderen positiven ja, Momenten beim Laufen, also echt mal auch ein Fünfer mit Genuss zu laufen, mit Freunden zu laufen und nicht nur immer so auf Zeit zu laufen, sondern wirklich so das einfach wieder so auch so positiv zu erleben und nicht nur so als Anstrengung. Das war, glaube ich, echt, ja, das, was da so ja, den Wechsel so gebracht hat. Und auch
Dann
den
bist du ja eigentlich ein
Spaß
sehr
wieder
spannend,
zurückgebracht hat.
ja, bist ja eigentlich auch ein sehr spannender Fall, weil du eigentlich ja alles vereinst in dir, was man machen kann, ne? Du hast einerseits hast du das körperliche Problem irgendwie angegangen und das zeigt mir wieder, also die Erfahrung zeigt, der Spruch mit dem Orthopäden war natürlich gerade polemisch, aber das ist gar nicht so falsch, weil gerade die Mediziner oft gar nicht mal so viel Ahnung, besonders von den Extremausdauerathleten haben, finde ich. Also man hört dann immer wieder von Leuten, die die Empfehlung kriegen, einfach aufzuhören mit dem Laufen, was keine Option ist. Und die Erfahrung zeigt auch immer wieder, wie falsch diese Ansagen sind, weil es gibt Leute, die kriegen gesagt, ihr Knie ist so kaputt, sie können nie wieder laufen. Und 10 Jahre später laufen die jedes Jahr 4.000, 5.000 Kilometer. Und es sind oftmals eher die Physiotherapeuten, die deutlich mehr Praxisverständnis haben und sich deutlich mehr auch auskennen, einfach weil die mit solchen Sportlern dann auch zu tun haben und die Auswirkungen auch sehen, die einem deutlich besser helfen können. Ich habe bisher, das ist so meine Lehre auch daraus, unglaubliches Glück gehabt, dass ich immer nur kleine Zipperleins, mal ein Iliotibialbandsyndrom hatte oder solche Sachen, ne, die dann auch von Wettkämpfen kamen, von falsch geschnürten Schuhen oder ähnlichem, die dann auch wieder weggingen, wenn ich darauf geachtet habe, auf das Problem. Aber jeder oder viele Läufer, die in diese Sphären vordringen, haben ja eigentlich durchaus auch mal ein größeres Problem. Und ich habe ja auch eine wahnsinnige Steigerung gemacht. Wobei ich sagen muss, dass ich mit der 10-20%-Regel eigentlich immer ganz gut gefahren bin. Also ich immer, sagt man ja so, dass man so 10-20% maximal immer auf jeden langen Lauf drauflegen soll. Und ich habe mich eigentlich dann von, was war das, 2015 an immer langsam rangetastet. Spätestens 2016 dann nach der Tortur, wo ich beschlossen hatte, in diesem Bereich noch weiter vorzudringen und selber auch mal die Tortur zu laufen. Da habe ich einfach auch, glaube ich, körperlich und genetisch Glück, dass ich einfach damit gut umgehen kann, auch im Training auch mal regelmäßig 70 Kilometer zu laufen. Das kann sicherlich auch nicht jeder so leisten.
Nee, ich glaube, das sind ganz viele Unterschiede. Also ich habe für mich so das Gefühl, ich bin so eher jemand, der relativ langsam regeneriert. Also es war halt auch so eine Erkenntnis, ne? Also ich kann sehr schlecht 3 Tage hintereinander laufen, also ohne dass ich, dass ich am nächsten Tag wieder fit bin. Selbst wenn ich immer nur einen Zehner mache, spätestens nach dem dritten Tag, merke ich mir so, irgendwie, ja, die Form ist nicht so da, also Körperform ist nicht so gut da, man läuft nicht so gut aufrecht. Da brauche ich halt immer einen Tag. Das war auch so eine Erkenntnis aus der Zeit, dass ich halt so irgendwann gesagt habe, so, ja, ich würde natürlich gerne 5 bis 6 Mal die Woche laufen, aber einerseits komme ich mit 3 Mal gut hin, kann meine Ziele damit erreichen und andererseits kann ich nicht mehr laufen, weil ich brauche die Zeit für die Regeneration. Und da,
Aber es ist ja
ne?
auch, was ja auch schon krass ist, dass du solche Fortschritte jetzt zeitlich auch gemacht hast mit dreimal Laufen die Woche, ne? Also ich mache ja schon viermal, was schon wenig ist, meiner Ansicht nach. Dafür halt mit deutlich höheren Umfängen. Also die einzelnen Läufe sind etwas länger.
Ja.
Das ist ja auch schon eine krasse Sache. Ja, aber ich finde da sehr spannend bei dir eben diese Verknüpfung von Körper, Geist. Und auch eben sich auf was anderes zu konzentrieren. Du bist dann ja erstmal auf die kürzeren Läufe gegangen und hast da so ein bisschen dein Glück gesucht. Das finde ich sehr spannend. Und es zeigt ja auch eine Menge Dinge, über die wir gerade schon theoretisch gesprochen haben.
Ja,
Und das ist ja
absolut.
auch, wenn. Ja, sag ruhig.
Man kann da ja auch, also ich glaube, gerade wenn man auch nochmal so sich auf andere Dinge einlässt, die man vielleicht sonst nicht so machen würde. Also ich habe ja dann auch mal so einen 3000 Meter Bahnlauf oder sowas gemacht. Ne? Auf die Idee würde ich jetzt heute nicht so unbedingt kommen, das nochmal zu machen. Wobei ich eigentlich alles gerne laufe, aber das ist ja schon sehr spezifisch und sehr kurz. Aber da lernt man halt auch nochmal andere Sachen kennen und halt auch so, dass ja Leiden manchmal auch schon nach 6,5 Minuten anfangen kann und nicht erst nach 6,5 Stunden, ne?
Definitiv. Schlimm ist, wenn das nach 6,5 Minuten anfängt und für 6 Stunden anhält. Das ist doch mal ein anderes Ding. Da braucht man dann wieder die berühmte Persönlichkeit.
Ja, aber solche Läufe gibt es ja auch, ne? Also manchmal
Ja,
fängst du an,
definitiv.
oder halt auch, ne, wenn du weißt, irgendwie so sonntags, der Lauf steht an, du stehst draußen, die Wolken ziehen sich zu und es fängt an zu regnen und du weißt so, okay, jetzt bin ich aber erstmal noch 4 Stunden in diesem Regen gefangen. Das ist dann jetzt nicht unbedingt eine Art von Schmerz, aber es ist auch eine Überwindung.
Ich hatte es bei einem 50-Kilometer-Lauf vor einem Monat oder so, einer meiner 50er, die ich um die Kemnade gelaufen bin, schön 5 Runden, hatte ich nach 5 Kilometern schon richtig keinen Bock mehr. Weil es auch nicht so gut lief. Und das ist dann bei mir immer das Ding, wenn meine Pace gut ist, dann bin ich motivierter und wenn es sich dynamisch dann auch anfühlt. Aber wenn die Pace dann irgendwie, ne, wenn du so ein bisschen kämpfst und siehst, bist aber trotzdem langsamer, als du erwartest, dann ist das eh schon so ein mentaler Breakdown irgendwie. Und da hatte ich echt nach 5 Kilometern schon keine Lust mehr und habe so, dann fängt so bei mir immer das innere Verhandeln an, so dieses, ja komm, dann läufst du aber wenigstens 30. Und dann kommt wieder, ach, wenn du 30 läufst, dann kannst du auch 40 und wenn du 40 hast, dann kannst du auch 50. Dann, irgendwie war ich da noch mehrmals schon drauf und dran zu sagen, okay, nach der Runde, jetzt höre ich auf, 30 Kilometer, aber irgendwie habe ich es dann geschafft, tatsächlich die 40 noch zu laufen und die letzte Runde geht dann ja eh immer. Die geht dann meistens sogar schneller. Und am Ende war die Pace dann gar nicht so schlecht. Ne? Also das ist dann vielleicht in dem Sinne auch gar nicht so schlecht, sich mal durch so Läufe durchzusturen, wenn man jetzt nicht zu viel Substanz verbraucht. Das muss man dann halt auch immer abwägen. Das ist nur ein Trainingslauf im Endeffekt. Und man muss gucken, ob es einem wirklich was bringt, sich da abzuquälen. Hatte ich auch schon, wo das Wetter dann halt scheiße war und ich mir gesagt habe, okay, 20 Kilometer reichen als Trainingsreiz, weil bei Windstärke 4 mit Regen im Gesicht bei 5 Grad reicht die Hälfte der Strecke auch. Da war ich dann stur genug und ich will jetzt hier nicht zu viel riskieren. Das hatte ich letztes Jahr so. Hat aber nichts gebracht, hat mich trotzdem erkältet an dem Tag. jedenfalls ist es dann ja immer noch ein bisschen härter und ich glaube, das kann man auch gut übertragen, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auf diese Verletzungsphasen, ne? Dass man eben da auch genau diese Verhandlungsstärke sich selbst gegenüber mit reinbringt einerseits und andererseits dann auch was verändert am eigenen, ne? auch in die Analyse geht, was habe ich falsch gemacht oder was kann ich anders machen, um halt weiter erfolgreich zu sein und das hast du ja auch gut gemacht. Und gerade auch ins Mentale anzugehen und da auch die Haltung zu ändern, weil es gibt ja die Forschungsergebnisse dazu, dass auch es zu faken quasi schon was bringt. Also es ist ja diese berühmte Untersuchung, dass man Leuten künstlich ein Lächeln ins Gesicht gemacht hat und das eigentlich schon eine physiologische Veränderung im Gehirn ergibt, als würde man tatsächlich lächeln. Also ne, es geht tatsächlich auch von außen nach innen und das kann man für sich nutzen. Also Leslie Patterson, relativ bekannte Xterra-Athletin, das ist dieses Triathlon im Trail-Bereich. Die ist extrem hart, ist auch lustig, die hat mit ihrem Mann zusammen ein Buch geschrieben, Simon Marshall heißt er. Er ist Neuropsychologe, also hat auch die körperliche Seite erforscht der Psychologie. Und die haben ein Buch geschrieben, The Brave Athlete. Da geht es eben genau um diese Sache, wie man mit, indem man die Neurologie des Gehirns kennt, eben auch mehr Resilienz entwickeln kann und stärker sein kann im mentalen Bereich. Und die hat zum Beispiel sich ein alter Ego zugelegt. Also das ist irgendwie ein Boxer, der schon zigmal auf die Fresse gekriegt hat und wenn er halt 10-mal auch zu Boden geht, dann steht er 11-mal auf. Und den nutzt die tatsächlich in solchen Phasen, nicht nur im Wettkampf selber, sondern auch im Training und halt auch, wenn sie verletzt ist, um sich selber wieder hochzubringen. Ne? Sie versetzt sich dann in die Lage dieses Boxers und wird dann halt noch eine Nummer härter, ne? Weil sie genau diese Rolle einnimmt. Und das funktioniert tatsächlich dann auch für den Moment, dass du eben dir dann vorstellst, jetzt bin ich ein harter Typ und du wirst tatsächlich härter dabei. Das habe ich auch schon auf eine gewisse Weise ausprobiert und das funktioniert ziemlich gut. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde das Buch mal verlinken.
Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Aber es ist auch echt spannend, dass man halt auch wirklich, ich habe ja früher so, habe ich sowas ja immer notorisch auch abgelehnt, ne? So diese ganzen Psycho-Sachen. Aber wenn man das mal wirklich auf sich, ja, sich das zulässt und das mal ausprobiert und auch langfristig ausprobiert, das klappt ja meistens nicht von einem auf den anderen Tag, ne? Und halt auch irgendwie eine Art von Training, so Mentaltraining und diese mentalen Tricks halt auszureizen, das wirkt halt echt total gut. Ne? Also auch sich langfristig nicht nur körperlich auch auf einen Lauf vorzubereiten, sondern wirklich auch mental, ne? Sich so zu visualisieren, darauf zu fokussieren, wie sieht das aus, wenn ich jetzt irgendwie nach 100 Kilometern durch die Ziellinie laufe? Was passiert irgendwie, wenn ich bei Kilometer 50 bin? Also auch vielleicht mal solche Täler durchzuspielen, aber vor allen Dingen die positiven Seiten durchzuerleben. Und wenn man das dann immer abrufen kann beim Lauf, ist das echt ein enormer Vorteil, weil der Körper das halt schon kennt und man muss das sich halt nur wirklich nicht nur bildlich vorstellen, sondern auch versuchen vorzustellen, so was fühle ich dabei, wenn ich jetzt gerade beim Lauf X durch den Zielbogen laufe, wie sieht das da aus, was passiert da? Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man die Situation schon kennt. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr die 100 beim Zug mache, dann weiß ich ja schon so, wie ist das, wenn ich da durchlaufe, durch diesen Bogen und was sind da für Leute und was ist da für eine Stimmung? Und damit kann man echt ganz gut arbeiten, ne?
Auch
durch so Durststrecken, ne? Oder halt auch,
definitiv.
wenn man solche, wie du gesagt hast, solche 50 Kilometer Läufe bei super schlechten Bedingungen schon gemacht hat, dann kann ich bei einem vielleicht 70 oder 80 Kilometer Lauf unter besseren Bedingungen auch abrufen, so hey, ich habe das schon mal gemacht und die Bedingungen waren viel, viel schlechter als jetzt. Warum soll ich das denn jetzt nicht schaffen bei nur ein paar Kilometer mehr? Und
ganz genau.
Solche Dinge halt auch zu begreifen, zu verinnerlichen und damit auch gezielt zu arbeiten. Ich glaube, das ist eine Stärke oder ja, vor allen Dingen eine Stärke, die man auch als Sportler ja, aktivieren muss, wenn man bestimmte Ziele erreichen will. Also nicht nur unbedingt bei einem Ultra mit 160 Kilometern, sondern auch irgendwie bei einem knackigen Zehner oder bei einem Fünfer. Ne? Da leidet man auch.
Definitiv. Das macht noch nicht mal den Riesenunterschied, genau. Die Frage ist ja einfach, durch die Geschwindigkeit kann man sich die Kürze der Strecke auch deutlich länger machen, definitiv.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Verletzungsphasen. Also ich habe mir jetzt auch bei Läufen nicht unbedingt, wenn es härter war, irgendwie eine Person vorgestellt, aber schon diese Haltung eingenommen wie so ein 80er-Jahre-Actionheld. Ne? Also so dieses harte gegen den Sturm gehen und dann, ne, du bist härter als jetzt diese Belastungen und vielleicht noch ein bisschen coole Musik dazu spielen. Das hat mir eigentlich immer geholfen. Und ich denke, da kommt dann auch die Erfahrung rein. Das ist ja durchaus auch neurologisch zu erklären. Also es gibt quasi zwei wichtige Gehirntypen, die gegeneinander spielen. Das ist einerseits das limbische System, das bezeichnen Marshall und Patterson als den Schimpansen. Also das ist der Teil des Gehirns, der am ältesten ist, der die ganze Zeit versucht, uns zu bewahren vor dem Tod. Ne? Also, oder beziehungsweise halt auch vor dem sozialen Tod, vor der Erniedrigung. Und dann gibt es noch den Professor, nennen die das. Das ist quasi die Ratio, die im Frontallappen liegt. Und das Problem ist, der Schimpanse ist immer mindestens fünfmal schneller als der Professor. Und der Schimpanse hat alle Hormone zur Nutzung quasi, die den Professor wieder ausschalten. Das heißt, mit rationalen Argumenten kann man nie dagegen angehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt eine Verletzungsphase hat. Und jeder kennt ja auch diese Panik, du hast es ja auch beschrieben, dass man dann anfängt, irgendwelche seltsamen Verzweiflungstrainingssachen zu machen und dann eigentlich sogar noch das Ganze verschlimmert. Genau dagegen vielleicht auch anzugehen, ne? Zu sagen, okay, ich muss mich jetzt beruhigen, es bringt nichts, jetzt nach einer Woche schon wieder anzufangen mit dem Training, weil da irgendein Wettkampf ist, sondern ich muss jetzt halt abwarten. Ist ja auch eine Frage der Erfahrung, die man sammelt. Und genau da kommt eben dann dieser Mechanismus zwischen den beiden Gehirnen wieder, oder zwischen den beiden Gehirntypen wieder ins Spiel. Weil man kann eigentlich nur das limbische System quasi besiegen auf die lange Dauer, wenn man jetzt eine lange Distanz mal wieder angeht, bei der man schon mal gescheitert ist, ist, dass man Erfolgserlebnisse quasi stapelt, indem man dann sagt, okay, also ich habe das durchaus gehabt, dass ich mal ein, zwei Mal gescheitert bin, weil es zu heiß war, weil ich nicht genug getrunken hatte oder so an einer langen Distanz. Und sozusagen dann Schiss davor erstmal hatte, aber dann halt angefangen habe, einfach wieder rein zu trainieren und vielleicht nicht ganz gleich wieder mit 50 oder 70 anzufangen, sondern mit 40 oder so. Und wenn sich das gut angefühlt hatte, dann hat mir das gleichzeitig die Sorge genommen. Und halt auch quasi den Schimpansen beruhigt, ne? Weil der mir dann vorher immer sagt, komm, lass das, das wird eh schlimm, du blamierst dich eh wieder, ne? Oder wenigstens vor dir selber und ganz, ganz schlimm alles. Und damit beruhigt man das halt, indem man diese Erfahrung quasi langsam anfängt zu stapeln. Und das geht sicherlich auch bei der Verletzungsphase ganz gut so.
Ja, man muss auf jeden Fall diese Aufschichtung von Erfahrungen halt auch haben. Und deswegen ist es vielleicht auch besser halt, auch wenn man anfängt, quasi in den Ultrabereich zu gehen, halt sich nicht direkt die größte Distanz halt rauszusuchen, ja, sondern wirklich sukzessive irgendwie vom Marathon eben zu einer längeren Distanz hinzuarbeiten und auch die Erfahrung zu sammeln. Also es ist ja einerseits Erfahrung, die man körperlich sammelt, Erfahrung, die man mental sammelt und auf der dritten Ebene vielleicht auch noch, dass eine wichtige Rolle spielt, ist auch so von der Technik her zu überlegen, wie gehe ich sowas an. Also der erste Marathon ist halt immer so eine Sache, das kann nur schief gehen. Du weißt gar nicht so, was erwartet man, erwartet mich da, wie fühle ich mich bei Kilometer 30? Also ist dann quasi so die körperliche Ebene, wie gehe ich damit um, ist die mentale Ebene und dann kommt noch diese ganze Verpflegungsebene in Form von Technik dazu und so, wie gehe ich denn dann, was mache ich denn dann überhaupt, also wie muss ich das machen, damit das vielleicht nicht passiert und so muss man das, glaube ich, auch bei längeren Distanzen halt dann angehen, also diese drei Komponenten, so Technik, Körper und Geist quasi so in Einklang auch zu bringen, weil sie sich irgendwie alle gegenseitig auch beeinflussen.
Ja, das ist das Zen- mäßige am Laufen und auch also ich nenne es ja immer die Pain Cave bunt ausmalen und schön flauschig gestalten, dass man sich drin wohlfühlt. Das ist durchaus ja immer der Ansatz, den man haben will. Aber wir sind, glaube ich, so ein bisschen von dem Grundthema der Verletzungen. Man sieht, wir sind eigentlich nur getarnte Ultralauf-Talker und wir können gar nicht über das Verletztsein reden. Wir lenken uns einfach immer davon ab. Sind wir ein bisschen von abgekommen vom Thema. Und hier der Andreas hat ja tatsächlich auch mal Facebook gefragt, das hat er geschrieben, wie schaffe ich es, die Geduld aufzubringen, nicht zu früh anzufangen und dann nicht gleich zu übertreiben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner dafür bin, weil übertreiben ist ja so mein Kernfähigkeitsgebiet. Was würdest du sagen?
Ja, das ist genau das, wie es halt auch beim Kranksein quasi ist. Also ja, wie soll ich es beschreiben? Kriegt man das gut geregelt, dass man nicht übertreibt? Also man muss ja quasi später auch, wenn man krank war, langsam wieder einsteigen. Man muss sich einsteigen und man muss sich immer vor Augen führen, dass wenn man zu ruckartig einsteigt, man eigentlich sich quasi nur überfordern kann oder sich auch wahrscheinlich überfordern wird, ne? Weil man halt weil man das nicht mehr gewohnt war und weil man sich da einfach langsam wieder herantasten muss, um auch nicht vielleicht selbst von sich enttäuscht zu sein, von seinem Körper. Ne? Mhm. Oder halt auch wirklich sich nicht, gerade wenn man sagt, man will in den Ultralaufbereich einsteigen, sich nicht wirklich eine Verletzung zuziehen. Das ist, glaube ich, wirklich das, ich habe das nie geglaubt, ne? Aber ne, so erfahrene Leute wie der Jens Teckhaus oder der Lennetaler auch, die dann halt sagen, so ja, du kannst das machen, das kann auch funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das nicht funktioniert. Und du musst dich langsam daran gewöhnen, diese ganzen klassischen Sachen, die irgendwie in den Büchern stehen, mental kannst du das wahrscheinlich schaffen, aber dein Körper hat einfach einen längeren Anpassungsprozess und das musst du halt einfach durchlaufen. Du kannst vielleicht, also es gibt vielleicht Leute, so wie du halt auch sagst, die so genetisch irgendwie so die Disposition haben, dass sie einfach einen 100er laufen können und danach dann auch nochmal irgendwie 160 Kilometer oder 100 Meilen, wo das kein Problem ist, aber der Großteil der Menschen muss erstmal so einen Adaptionsprozess durchlaufen, ne? Und wenn du den nicht durchläufst, dann ja, steigt halt die Gefahr auch für Verletzungen, ne? Es gibt ja Studien, die sagen, so ab einem bestimmten Kilometerzahl bei untrainierten Sportlern, ich weiß nicht, irgendwie so bei 70, 80 Kilometern, steigt halt das Verletzungsrisiko ganz, ganz enorm stark auch an. Ne? Und ich glaube, solche Dinge muss man bewusst haben, wenn man langfristig Freude am Laufen haben will. Damit muss man ja nicht das Ultralaufen irgendwie an den Nagel hängen oder weit wegschieben, aber man muss es, glaube ich, auch einfach als Entwicklungsprozess sehen.
Und ja, das ist halt sicherlich eine vernünftige Sache, die du dazu sagst. Ich würde noch ergänzen, Die Herausforderung, glaube ich, beim Wiederanfangen ist gleichzeitig aber auch nicht so viel Angst zu haben. Ich habe zum Beispiel beim Iliotibialband festgestellt, habe das auch irgendwo gelesen, also es ist eben nicht immer schlecht, vielleicht das Social Media Ding können wir gleich auch nochmal ansprechen, kurz. Ist nicht immer schlecht, sich ein paar Erfahrungen zu klauen aus dem Netz. Man muss halt nur aufpassen, wo sie herkommen, weil gleichzeitig auch jeder anders ist. Ne? Keiner reagiert ganz genauso auf die Reize wie der andere. Das ist einerseits noch die Ausgangssituation. Ne? Wer halt genetisch anders aufgestellt ist, ist einerseits reagiert er anders auf Aufbau von so vielen Kilometern, so vielen Umfängen und reagiert natürlich auch im Verletzungsbereich ganz anders. Ne? Der eine kann locker sowas wie ich machen und der andere kriegt dann riesige Probleme und läuft dann aber dafür mit nur einmal 50 Kilometern auch einen 100-Kilometer-Lauf relativ schnell. Nur das kann ich zum Beispiel nicht. Ich brauche für den Kopf diese 80% Erfahrung. Das geht natürlich jetzt bei 100 Meilen nicht mehr so gut. Aber ich bin ja für die Tour de Ruhr, die 100 Kilometer beim WHIW als Trainingslauf quasi gelaufen und das hat für mich gut funktioniert und auch hat keine Verletzungen irgendwie nach sich gezogen. Was schon eine großartige Sache war und wo ich auch dann selber sehr dankbar für bin, dass ich diesen ganzen Kram nicht habe. Ich mache kein Crosstraining, kein Dehnen, kein gar nichts und habe ab und zu mal ein kleines Zipperlein, weil ich irgendwo umknicke oder halt doch etwas zu viel Kniebelastung habe, die ich dann aber mit ein bisschen Tapen und ein bisschen runtergehen in der Belastung wieder wegkriege. Aber gerade beim Iliotibialband habe ich halt gemerkt, so 10, 15 Kilometer gehen und die sind sogar gar nicht so schlecht. Man muss dann halt nur eben sich immer ein bisschen rantasten und gucken, wann fängt der Schmerz wieder an. Und das war auch die einzige Zeit, wo tatsächlich, gerade beim Knie ist das immer gut, Fahrradfahren und Schwimmen tatsächlich ganz gut waren. Da haben wir mal ab und zu, das war im Sommer, eine Radtour gemacht. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass wenn ich dann mir mal wieder Knieschmerzen gelaufen hatte, dass die da massiv durchweggegangen sind. Eine Radtour, 2 Stunden, war 90% Schmerzintensität weg. Also das ist auch immer sicherlich ganz gut, da auch dann mal dem Körper ein bisschen anderen Reiz zu geben, spätestens wenn man ein bisschen verletzt ist. Und ich finde ja persönlich, sonst ist es auch Zeitverschwendung. Die Zeit könnte man super ins Laufen investieren, die man da verbraucht. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, da ist dann auch ist wichtig, eben auch nicht so viel Angst zu haben, ne? Wie du ja selber sagtest, weil die einen selber auch einschränken kann und das mentale Problem auch noch verschärfen kann, wenn da eins besteht. Und
Ja, total.
das ist, glaube ich, auch durchaus im Ultrabereich ein Faktor, der halt immer wichtiger wird. Weil ich vergleiche es immer gerne mit Autos. Wenn du mit dem Trabi 20 fährst und ein bisschen am Lenkrad wackelst, dann wackelt das Auto halt ein bisschen. Aber wenn du mit dem Rennwagen 300 fährst und das Gleiche machst, dann überschlägst du dich, ne? Weil die Kraft halt viel größer ist, die wirkt. Und ich glaube, das ist beim Ultra auch. Je weiter die Distanzen werden, desto ausschlaggebender sind so kleine Details. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer schwerer, je weiter man läuft, medizinische Aussagen zu treffen über also die allgemeinen Wert haben, weil die ganzen Mini-Faktoren, die jeder individuell für sich hat, viel, viel ausschlaggebender für das Gesamtergebnis werden und man gar keine verallgemeinernde Aussage mehr machen kann oder zumindest nur sehr, sehr grobe verallgemeinernde Aussagen.
Ja, da spielen ja total viele Sachen eine Rolle, ne? Also das ist wirklich, ja, da so globale Aussagen zu treffen, auch bei so einer, ja, so einer Sportart, wo halt in den ganz hohen, ganz extremen Bereichen noch wirklich nur eine Handvoll ganz vieler unterschiedlicher Leute unterwegs ist, ist halt auch echt schwierig, ne? Ich finde so, beim Marathon kann man immer noch nachher gut auch was untersuchen und allgemeinere Dinge machen, aber wenn es dann wirklich so speziellere Läufe geht, dann da Empfehlungen halt auch zu geben, auf einer guten quantitativen Datenbasis wird halt auch schwieriger, ne? Also wenn man jetzt mal so in den Studienbereich auch denkt, ne? Schon.
Ja.
Weil die Population halt einfach auch so super klein ist und diese Population, die man hat, ist super klein und auch noch super heterogen, ne? Das macht dann, ja, macht es schwierig.
Definitiv. Also Andreas, wir können dir insofern antworten, dass wir sagen, kommt drauf an. Und du musst halt selber irgendwie ein bisschen die Entwicklung beobachten dir selbst. Du musst dich kennenlernen, denke ich, das ist das Wichtigste. Also
Ja.
in einem Bereich, wo man keine allgemeinen Aussagen machen kann, ist Erfahrung das Wichtigste. Ich meine, alles reintasten, sowohl ins Training als auch ins Wiederanfangen nach der Verletzung. Und aber auch gleichzeitig nicht so viel Angst haben. Also es ist so ein bisschen so ein Eiertanz, in der Mitte zu bleiben. Also die Kernaussage könnte sein, du musst es halt richtig machen. Es ist vermutlich sehr unbefriedigend für jemanden, der eine Antwort sucht. Aber es ist so individuell für jeden, dass man wirklich, finde ich, auch aufs Gespräch angewiesen ist. Also mit anderen reden, vielleicht auch mal die ein oder andere Erfahrung klauen und Sachen ausprobieren für sich selbst und dann einfach ja. Trial and Error. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz gute Strategie. Also wirklich, also wie du einerseits auch gesagt hast, Informationen aufzunehmen, auch mal Leute zu fragen, aber das dann auch gut zu filtern. Zu gucken, kann das funktionieren? Ist das vielleicht auch einfach irgendwie totaler Humbug oder so? Ne? Und dann auch einfach mal Sachen wirklich auszuprobieren. Also das fand ich ganz gut. Also der Jens Teckhaus, der hatte ja auch mal so, der ist ja auch so einer, der ganz schön ordentliche Kanten läuft und der hatte ja auch mal relativ heftige Knieprobleme und der hat mir irgendwann mal den Tipp gegeben, also wenn du Schmerzen hast, dann lauf doch trotzdem. Guck doch einfach mal, ob die Schmerzen dann schlimmer werden oder ob die immer gleich bleiben. Mhm. Da ich dachte, ja, probiere ich mal. Und die wurden halt nie schlimmer. Es ist immer gleich gewesen. Ne? Und irgendwann wurde es halt auch mal wieder weniger. Ne? Und solche Tipps, das kann man mal ausprobieren. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob das was bringt oder bringen kann. Aber ich glaube, so muss man sich da halt, wie du gesagt hast, ja, durchhangeln. Und halt, ich sage es nicht so gerne, aber auf den Körper hören. Ne? Das ist ja so ein bisschen abgelutscht. Aber man muss wirklich irgendwie so ein Gefühl...
Das ist auch so.
Für einen eigenen Körper entwickeln und sich selbst da kennenlernen und auch kennenlernen, ja. Wie man mit welcher Form von Krankheit, Kranksein umgeht. Ne? Also jetzt wie bei mir das jetzt akut war mit dem Infekt. Ne? Wann ist der Zeitpunkt, wo man wieder laufen gehen kann und wann ist er noch nicht gekommen? Ne? Und selbst da lernt man nie aus. Das irgendwie jetzt auch gehabt. Eigentlich, wenn ich einen Infekt hatte so und ich weiß irgendwie, der Rotz ist nicht mehr gelb oder grün, dann kann ich am nächsten Tag auch laufen gehen. Jetzt probiert, hat nicht geklappt. Danach war ich, habe ich jetzt richtig flach gelegen. Das hat den Infekt nochmal so richtig rausgekitzelt. Das war sonst nie der Fall, aber jetzt war es halt mal anders. Und ich glaube, solche Erfahrungen muss man halt auch einfach machen und daraus lernen.
Ja, das ist ja dann ab einer gewissen Phase und die muss man eben auch finden. Ich habe das Glück, bei Erkältungen immer dann wirklich gar keinen Bock zu haben. Und dann in der Rotzephase ist es aber eigentlich sogar ganz gut, dann wenigstens eine kürzere Strecke zu laufen, weil der ganze Scheiß dann nämlich auch aus einem rauskommt. Ja, zum Abscheu der Leute, die einem entgegenkommen, habe ich ja schon sehr lustige Erfahrungen gemacht. Im Winter ist man ja auch nicht so gewohnt. So einen schönen sonnigen Wintersonntag, wo man es nicht mehr gewohnt ist, dass so viele Passanten unterwegs sind. Und man haut dann einfach mal so gefühlt halbes Kilo Gehirn raus aus der Nase und wird sich dann angesichts der angeekelten Gesichter der Gegenüberlaufenden quasi bewusst, dass man das hätte vielleicht noch ein paar Sekunden vertagen sollen, bis einen keiner mehr sieht. Aber finde ich auch, man muss sich reintasten und man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht irgendwie mit einer Stressfraktur durch die Gegend läuft oder so, das versteht sich von selbst und man sollte natürlich auch nicht mit Fieber durch die Gegend laufen, wer das macht, will sterben. Ja. Aber man muss eben sich reintasten und die Erfahrung für seinen eigenen Körper sammeln und sich kennenlernen. Und eben auch das Gespräch suchen. Und wenn man eine neue mentale Erfahrung machen will, dann kann man natürlich auch bei Facebook in Läufergruppen fragen. Aber das ist vor allen Dingen dann eine Schmerzgeschichte. Es gibt ja diesen schönen Jamiri-Comic. Ich habe mir eine Taser-Maus gekauft. Die gibt mir jedes Mal einen Stromschlag, wenn ich zu den Facebook-Kommentaren runterscrolle. Das hat mir schon eine Menge Schmerzen erspart. Werde ich mal verlinken, ist ein sehr schönes Ding. Das ist eine Grundaussage über Facebook. Ich habe gestern gelesen, nachdem jetzt diese Geschichte mit der Halal-Toblerone, ne, das für Halal erklärt worden ist und rechte Gruppierungen jetzt Toblerone boykottieren wollen, hat jemand drunter geschrieben unter die Meldung, man sollte Facebook einfach für Halal erklären, dann wäre endlich Ruhe. Das finde ich einen sehr guten Ansatz.
Irgendwie. Ziemlich gute Idee, ja.
Ja, definitiv. Ja, das ist ja schon mal ein guter Einstieg in das Thema Verletzungen, den wir gemacht haben. Wären wir jetzt beim Schnaufcast, wären wir ja so ungefähr ein Drittel durch. Aber ich denke, wir haben das Thema soweit abgearbeitet. Ne? Also, was hast du da noch stehen? Verunsicherung durch Dr. Google und Social Media haben wir, glaube ich, angeschnitten.
Ja.
Man kann alles mal lesen, man kann alles auch mal ausprobieren, aber wie gesagt, je breiter die Gruppe der Rezipienten und Antwortenden ist, desto haarsträubender wird, was da geschrieben wird. Bis hin zu, ist da nicht mal einer gestorben? Deswegen sollte man vielleicht gucken, dass man Leute gezielt fragt, die wirklich Erfahrung mit der Sache haben. Und die werden wahrscheinlich auch genau solche Antworten sagen wie wir gerade. Man weiß es nicht genau, du musst mal gucken, wie du darauf reagierst. Das ist so unbefriedigend, das ist am Ende immer die Antwort, auf die man sich einigen kann. Es ist wichtig, denke ich auch, sich mental gut aufzustellen, um mit Erkrankungen und Laufpausen, Zwangspausen klarzukommen. Das kann ja durchaus auch mal der Urlaub sein mit der Familie, wo die Familie halt nicht so begeistert ist, wenn man mal 3 Stunden weg ist. Das ist ja durchaus in Ordnung. Aber da kann ja durchaus auch mal nervig sein, dann 2 Wochen nicht laufen zu können. Wobei das eigentlich immer geht, dann muss man halt den sauren Apfel beißen, früh aufzustehen, habe ich gemerkt. Und habe das übrigens auch immer, obwohl ich nicht so der Frühaufsteher bin. Auf Mallorca habe ich es tatsächlich mit Freuden geschafft, immer 6:30 Uhr aufzustehen, weil ich abends dann ein Stück Sahnetorte gekriegt habe. Ja, man muss sich da auch die Anreize setzen. Und genau das kann man, denke ich, mit der Verletzung auch machen. Also man kann ja auch mal tiefer reinlesen, was man trainingsmäßig machen kann. Man kann banalerweise seine Trainingsausrüstung mal sortieren und auf neuesten Stand bringen oder sowas. Ja, man kann auch so ein bisschen die Ersatztruge machen oder eben sich auf was anderes im Leben konzentrieren. Es soll ja neben dem Laufen auch noch andere Dinge geben, habe ich gelesen oder gehört irgendwo. Glaube ich zwar nicht
Ja.
dran, aber.
Ja, aber es ist
Und
schon.
man kann. Ja?
Ja, soll ich?
Ja, sollst du.
Es ist ja manchmal, also auch so, dass man wirklich, also hatte ich am Anfang auch, als ich mit der Laufkarriere so begonnen habe, das war wirklich so das totale Diktum so laufen. Ne? Da hat sich ja alles dran ausgerichtet. Ist jetzt auch immer noch viel, aber da brechen ja dann auch manchmal Welten zusammen, wenn man nicht mehr so laufen kann. Aber ich glaube, man muss auch nochmal erkennen, dass es viele, viele andere schöne Dinge noch drumherum gibt. Ne? Also auch einfach mal irgendwie ein Buch zu lesen, was nichts mit Laufen, was nicht was mit Laufen zu tun hat. Oder auch, man kann auch mal einfach unliebsame Dinge machen, die man sonst immer so vor sich herschiebt. Ne? Irgendwelche Akten sortieren oder mal, was habe ich denn auch so gemacht? Ja, so irgendwelche alten Verträge, so Versicherungssachen einscannen oder so. Ne? Das macht nicht viel Spaß, aber man hat es da mal erledigt und man hat sich trotzdem von dieser Lauferei auch abgelenkt. Ne? Man kriegt
In der
unheimlich
Tat, man.
viel geregelt. Also jetzt in der Woche oder in 2, wo ich nicht gelaufen bin, da habe ich auch unheimlich viel wieder andere Dinge geregelt bekommen. Also so mal irgendwie so Literatur zu recherchieren, so für die Arbeit oder irgendwelche Dinge mal zu lesen, die ich sonst nicht lesen konnte, weil ich halt sonst, weil ich trotzdem halt noch sonntags irgendwie ganz früh aufgestanden bin und dann halt einfach statt 3 Stunden zu laufen, 3 Stunden gelesen habe. Ne? Kann man unheimlich viel machen.
Finde ich auch. Und man kann auch mental ein bisschen trainieren. Also ich möchte da nochmal das Buch erwähnen. Man muss das natürlich, ist auf Englisch geschrieben, aber ich finde gut lesbar und wirklich amüsant auch geschrieben, sehr witzig teilweise. Also die haben es wirklich auch mit dem Schreiben drauf. Und die haben eigentlich für jede, haben immer so Arbeitsaufgaben mit drin. Also man kann dann auch spezielle Probleme tatsächlich nochmal angehen, also indem man, was weiß ich, was haben wir hier, seine Stärken und Schwächen aufschreibt und sein Selbstbild als Läufer quasi nochmal angeht. Wir haben die sehr schöne Möglichkeiten, auch genau so Strecken im Gehirn zu verändern, ne, zu sagen, also zum Beispiel irgendwie schlechte Angewohnheiten zu verändern, haben die ein Arbeitsblatt für quasi. Dass man lernt, den Trigger, wenn der Fernseher angeht, muss ich mir die Tüte Chips holen, quasi zu durchbrechen und auch einen anderen Reiz einfach da reinzusetzen. Ne? Also eine Belohnung zu setzen dafür, dass ich mir die Tüte Chips nicht hole oder sowas. Ne? Also, und das haben die für viele Aspekte auch für den Umgang mit Krankheit, auch da, also sich Sachen bewusster zu machen, haben sie gut umgesetzt und möchte ich wirklich ans Herz legen für Leute, die da irgendwie an sich arbeiten möchten. Das bringt eine Menge. Und auch überhaupt zu wissen, wie funktioniert mein Gehirn in Bezug auf sportliche Leistungen. Warum habe ich jetzt auf einmal Schiss vor dem langen Lauf, weil ich zweimal gescheitert bin? Zu wissen eben, dass es diese zwei konkurrierenden Gehirne gibt und wie das funktioniert, hilft einem ja zu verstehen, warum man so reagiert und vielleicht auch ein bisschen dagegen anzugehen. Also mir hat allein dieses Wissen schon unglaublich geholfen. Deswegen.
Vielleicht kann ich auch noch ein Buch empfehlen. Das ist nämlich auch ganz gut. Das ist von der ist quasi Nachbar von dir, Dr. Michele Ufer, der kommt ja auch irgendwie aus Herdecke oder so, ne? Der hat auch ein Buch geschrieben, Mentaltraining für Läufer, weil Laufen auch Kopfsache ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Da sind ganz viele positive, gute Beispiele drin, also wie er selbst damit umgegangen ist. Der ist ja auch irgendwie von relativ wenig Distanzen mit viel Mentaltraining dann auch irgendwie so eine Wüstensache gelaufen. Und in dem Buch sind auch ganz viele kleine Übungen drin, die man halt auch so zwischendurch machen kann. Ich sage immer so, das ist ein klassisches Klobuch, mal so 2-3 Seiten lesen, Übungen machen und dann hat man was Positives beim Geschäft noch zusätzlich erledigt. Finde ich ganz gut, ging auch schon ein paar Mal durch meine Timeline und finde ich es ein ziemlich gutes Buch. Kann ich sehr empfehlen, ist auch nicht teuer, kostet irgendwie so 20 € oder so und ist auch deutsch für die Leute, die vielleicht so Bock auf englische Literatur haben.
Ist sicherlich eine gute Alternative noch dazu. Ich werde es auch mal mit verlinken.
Weil der macht ja noch so andere interessante Bücher und Experimente. Der ist ja auch wissenschaftlich sehr stark unterwegs. Der hat ja noch so ein Buch über Flow gemacht, Flow erleben beim Sport. Und die sind auch ganz gut. Und halt, was ich auch empfehlen kann, so als für Motivation, finde ich, sind die Sachen, die der Norman Bücher so gemacht hat. Der war ja auch mal bei einem anderen bekannten Podcast von unserem lieben Thomas Müller schon mal zu Gast. Da finde ich, gibt es auch viele gute Ressourcen, wie man halt auch so mit Durststrecken umgehen kann.
Ja, da kann man sich gut einlesen nochmal, das stimmt. Ja. Habe ich beides noch nicht gelesen. Sicherlich auch mal noch ein Thema für die nächste Zeit. Baust du gerade um?
Meine Frau ist gerade gekommen und macht hier Krach. Nee.
Ach so. Live in der Familie. Nein, also genau. Man könnte vielleicht dieses Thema jetzt abschließen. Ich weiß nicht, wollen wir noch ein bisschen allgemeinen Talk machen zum Thema Ausrüstung, geplante Läufe 2019, Ziele und anderes Gedöns?
Ja, können wir gerne machen. Lass uns das doch tun.
Ich fange vielleicht mal mit meinen Zielen an, die ja schon grandios gescheitert sind, zumindest mein Grundplan. Ich hatte ja quasi einen vierstufigen Plan entwickelt, der mit Rottgau anfangen sollte. Und meine Tradition ist ja, die Laufspatz-Vorjahreszeit zu laufen. Das wäre in diesem Jahr eine 3,39 gewesen. 3,53, Entschuldigung, 4,39er Pace. Und justamente, als meine Alien-Schulter anfing, wäre eigentlich es dran gewesen, richtig ins Training einzusteigen. Was jetzt natürlich nicht funktioniert. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich mitfahren werde nach Rottgau. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ich jetzt zum Jahresende wieder starten können werde. Mal gucken. Aber die Bestzeit auf jeden Fall wird nicht drin sein. Und die sollte eigentlich die Grundlage sein für den WAEW, für die 100 Kilometer quasi. Also eine wirklich, wirklich schnelle 50 Kilometer Zeit zu laufen und eine immer noch zeitambitionierte 100 Kilometer. Also ich wollte schon eine 10 vorne haben dieses Jahr. Nochmal mindestens 16 Minuten schneller sein. Und dann wollte ich halt diese 100 Kilometer Beschleunigung dafür nutzen bei den 100 Meilen in Berlin. Und da habe ich mich ja versehentlich angemeldet, mehr oder minder versehentlich.
Wie ist das denn passiert?
Da dann, das war ganz, ich saß gerade auf dem Klo und die besten Sachen passieren ja auf dem Klo. Und es war 18.57 Uhr am 9. November, das ist ja die Zeit, zu der Günter Schabowski seine berühmten Worte gesprochen hat mit diesem Zettel. Ne? Meiner Meinung nach ist das sofort, ja, unverzüglich. Und damit quasi die Maueröffnung initiiert hat. Das ist der traditionelle Anmeldezeitpunkt, wo die Anmeldung startet vom Mauerweglauf. Und da habe ich gedacht, oh, sitzt hier gerade, hast einen Computer, also meldest du dich mal an. Nein, ich hatte es natürlich auch vorher schon geplant, spontan, obwohl ich vorher die ganze Zeit gesagt hatte, 2019 wird das noch nichts. Aber irgendwie habe ich meine Meinung geändert. Ne? Wie Adenauer so schön gesagt hat, keiner kann mich daran hindern, über Nacht schlauer zu werden. Und habe mich dann spontan dafür angemeldet. Das passte irgendwie. Und auch die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr hat sich dann wieder etwas verändert, sodass das Budget auf jeden Fall da ist. Und habe dann quasi die 100 Meilen geplant. Und da soll es dann quasi entspannt über die ganze Strecke gehen. Also nicht mit einem Mega-Zeitziel. Ich würde schon gerne irgendwie unter 23 Stunden, am liebsten irgendwas mit einer 21 vorne dran laufen. Aber es geht vor allen Dingen darum, ein bisschen schneller zu sein als bei der Tortur und das auch ein bisschen entspannter noch zu schaffen. Mhm. Was ja im August auch nicht unbedingt trivial sein muss.
Könnte warm
aber ich werden halt auch. Mehr. Ja, aber das ist vielleicht, das kann man verknüpfen, vielleicht auch mit dem Resümee fürs Jahr, das wäre vielleicht auch nochmal eine spannende Sache. Vielleicht so, vielleicht gehen wir auf die beiden Sachen vor allen Dingen, eben die Ziele fürs nächste Jahr und ein kleines Resümee für dieses Jahr zu ziehen. Ich habe 2018 insofern eine Menge gelernt. Ich habe meinen ersten 100-Meiler gemacht. Quasi auch eine Strecke, auch eine Langstrecke absolviert, ne, weil ich 2 Jahre seit 2016 tatsächlich auf dieses Ziel hintrainiert habe. Und das Großartige war vor allen Dingen, dass ich vor dem Lauf unmittelbar gesagt habe oder auch so verinnerlicht hatte, es hatte sich ja eine sehr große Crew gebildet aus fast 11 Leuten, 10 waren es im Endeffekt, glaube ich, wo einer eigentlich cooler war als der andere irgendwie, ne? Also angefangen mit Flo und natürlich Caro, meine Freundin und so viele Leute, die dabei waren. Und jeder war für sich auch genau das, was ich ja propagiere, eine Persönlichkeit, sodass mir eigentlich quasi die reine Distanz zu schaffen fast gar nicht mehr so wichtig war, sondern mit diesen Leuten zusammen das zu machen, viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und das ist, glaube ich, was eine Erkenntnis von 2018 ist, dass Ultralaufen nicht nur der reine Sport ist und vielleicht ist auch das ein bisschen die Verknüpfung mit der Persönlichkeit oder ein bisschen Erweiterung dieses Themas Persönlichkeit für mich, dieses Leitthemas, sondern es ist halt auch, wo Persönlichkeiten aufeinandertreffen, wo man mit Menschen zu tun hat und das auch eine menschliche Seite hat. Ne? Man trifft Leute, irgendwie lernt neue Leute kennen und hilft sich auch gegenseitig, ne? Was ich vor allen Dingen ja viel mit Schluppe gemacht habe. Das ist sogar ein bisschen weniger geworden in 2018, aber durchaus intensiver trotzdem, dass du Leute kennenlernst, wie wir beide uns ja auch, die du zu schätzen lernst und von denen du dir auch Sachen abgucken kannst, und weil die auch anders sind als du und du dadurch einen Gewinn hast, also auch daran wachsen kannst. Und das ist so sehr zu 50% dieser Sportart für mich geworden, durch die, also die Tortur, in der ist das quasi, hat sich das kristallisiert. Das ist wirklich eine großartige Sache. Ne? Also, dass das Laufen nicht nur der Sport ist. Deswegen würde ich das fast wieder ein bisschen einschränken, diese Aussage. Es gibt auch andere Sachen als das Laufen. Es ist tatsächlich ein großer Teil von mir und auch ein Teil von mir, den ich nicht missen möchte, weil der mich ausmacht mittlerweile auch als Persönlichkeit. Ne? Also nicht nur ich bringe mich ins Laufen ein, sondern das Laufen bringt sich auch in mich ein. Deswegen ist das ist so die große Erkenntnis von 2018 gewesen für mich, eher so auf der philosophischen Ebene. Und gleichzeitig habe ich auch viele, viele handwerkliche Sachen einfach gelernt. Bei der Tortur dann, dass es bei der Hitze durchaus Sinn für mich ergibt, die ganze Zeit nass zu bleiben. Was ich dann beim Kölnfahrt bei knapp 30 Grad, wo wir tatsächlich auch mal 12 Kilometer ohne Schatten gelaufen sind, in der Mittagshitze, was mir wirklich was gebracht hat. Immer an jedem VP zu sagen, jetzt hier Flasche Wasser. Und am VP 50 Kilometer haben die Leute auch, da waren sehr viele Wanderer auch, die da Schluss gemacht haben an dem Punkt, sehr doof geguckt, wie ich dann mit der Wasserflasche stand, mir über den Kopf gekippt habe, in die Hose ne, und wirklich an jeder Stelle mich nass gemacht habe. Aber das ist tatsächlich, hat mir sehr viel gebracht, der ich relativ hitzeempfindlich bin, nicht zu sehr zu überhitzen, eben mich dauerhaft nass zu halten. Das werde ich sicherlich da als Gewinn einsetzen können beim Mauerweglauf. Ja, ansonsten habe ich mein Kilometerziel nicht ganz erreicht. 5000 Kilometer wollte ich ja. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 4,3 oder so. Ich hätte nochmal 4,5 geschafft, so wie im Vorjahr. Aber das ist jetzt natürlich passé. Aber auch nicht schlimm. Ich bin da, das merke ich auch. Ich bin deutlich entspannter geworden, wenn ich meine Pause machen muss. Ich finde es nach wie vor nicht toll, dass mir jetzt die 50-Kilometer-Fälle wegschwimmen. Aber ja, so what. Ich habe auch den Vorteil, dass ich jetzt ja mir einen neuen Job geangelt habe, was eine sehr coole Veränderung in 2019 wird und das quasi so ein bisschen auch überschattet. Ne? Also ich habe was anderes, auf das ich mich konzentrieren kann, worüber ich mich freue. Aber ich glaube auch trotzdem habe ich mehr Erfahrung und habe auch es geschafft, genau diese Erkenntnis, warten ist eben auch nur eine Langstrecke, zu übertragen in die Verletzung und auch in viele andere Sachen ins Leben zu übertragen. Das kann durchaus auch ein positiver Effekt sein auf andere Bereiche. Wenn man irgendwo im Krankenhaus sitzt und 3 Stunden warten muss, dann denkst du dir, ja gut, ich habe schon 23 Stunden 51 Minuten darauf gewartet, dass das Rheinorange endlich in Sicht kommt. Ne, also werde ich jetzt auch schaffen, die 3 Stunden auf den Arzt hier zu warten. Also so what. Ne? Also man ist deutlich entspannter. Das ist eine Kernkompetenz, die man als Ultraläufer entwickelt. Genau, ich hatte viele tolle Highlights. Ich bin nicht so krass gelaufen wie, ich kann sie immer nur wieder erwähnen, Marina, die, glaube ich, jetzt am Ende des Jahres 18 Einträge in die DUV-Statistik hat. Ne? Krass. Hier wirklich jeden Lauf gelaufen ist, sie ist in Zut, ich glaube, die 66 gelaufen, ist die Tortur zum ersten Mal gelaufen, auch den WHIW, meine ich, bin ich nicht ganz sicher. Dann aber auf jeden Fall, wie gesagt, dazwischen den Zut, dann ist sie die 170 Kilometer beim Kölnpfad gelaufen
Kölnfahrt, ja.
und auch die 100 Meilen Mauerweglauf und dann nochmal einen 24-Stunden-Lauf, wo sie auch nochmal 100 Kilometer gemacht hat, meine ich. Oder was, ein 12-Stunden-Lauf, glaube ich. Und sie ist auch jedes Mal ein bisschen mindestens genauso schnell gewesen, wenn nicht sogar leicht schneller geworden. Ja, also mal eben sämtliche 100-Meilen-Läufe mitgenommen, die es so in der Region gibt und das alles verletzungsfrei verpackt.
Ja, ist schon
Also
erstaunlich. Ich habe auch mal in die
krass.
Statistik reingeguckt, irgendwie so der letzten. Ich glaube, die ist ja noch gar nicht so lange, also
Nee.
zumindest in dem Bereich unterwegs, glaube ich, nur so 2, 3 Jahre oder so, ne? Und das ist schon echt, ja, da würde ich sagen, da gibt es Leute in dem Business, die haben in 10 Jahren nicht so viele Läufe in der Statistik stehen, ne? Das ist schon echt crazy. Also da auch Hut ab.
Definitiv. Wobei mich hat ein bisschen beruhigt, man guckt ja da immer bei sich selber. Ich hatte ein bisschen beruhigt, dass ich sogar ein paar mehr Ultras gelaufen bin in der gleichen Zeit als sie. Nur ich mache es halt nicht als Veranstaltung, ich mache es halt dann oft so privat durch die Gegend. Aber nichtsdestotrotz, sie ist wirklich eine krasse Läuferin und habe sehr, sehr großen Respekt vor ihr. Ich lobe sie, glaube ich, bei jedem Podcast, den ich mache. Aber das ist auch durchaus verdient. Genau, das also waren die Erkenntnisse und Zusammenfassungen meines Jahres. Jetzt muss ich mal gerade gucken, meine Monitore sind in Aktivität gegangen, aber zum Glück nicht in Standby. Das wäre für die Aufnahme sehr scheiße.
Sehr schlecht.
Dann übergebe ich den Monolog mal an dich.
Ja.
Ziele 2019, Erkenntnisse 2018.
Ja, Ziele 2019. Ich habe quasi so auch ein paar Ziele, die du auch hast. Also Rottgau steht bei mir auch im Januar an. Ich hätte auch geplant, da mal den Sub 4 anzugehen, aber dadurch, dass ich jetzt auch quasi ja, 3, 4 Wochen krank war, fehlt mir da jetzt auch die nötige Vorbereitung und eigentlich brauche ich auch für die nächsten Läufe, die so anstehen, jetzt dieses Tempo eigentlich nicht unbedingt und habe ich mich jetzt von dem Ziel auch so ein bisschen verabschiedet und werde ihn einfach irgendwie versuchen, so 5, 5, 10er Schnitt dann zu laufen und den dann wirklich als Vorbereitungslauf auch zu nutzen für die Saison 2019. Was steht dann noch an? Im Februar mit dem Bear Trail Grip und zusammen mit dem Butze in Joker Trail in Heidelberg, die knapp über 50 Kilometer, schon mal auch wichtig, um in die Höhenmeter einzusteigen, weil die ja auch dann beim Zut, bei den 100 Kilometern im Juni sehr wichtig werden. Da habe ich sehr, sehr großen Respekt, weil da ja nicht nur in Anführungsstrichen die 100 Kilometer Distanz zu bewältigen sind, sondern auch immer noch 5600 Höhenmeter. Da habe ich ja noch gar
Ja,
keine
ihr
Ahnung,
seid
da
ja
habe ich kein
völlig bekloppt.
Zeitziel oder so. Das will ich einfach nur schaffen und machen und die Zeit in den Bergen genießen, weil mich das schon dieses Jahr beim Zut ziemlich geflasht hat.
Man hört ja, dass einige Leute da sich für Western States qualifizieren wollen, habe ich irgendwo gehört.
Ja, ich habe auch gehört, da gibt es so einen, ich weiß nicht mehr so genau, wie der heißt, Tobias Stefgen, der möchte den in 100 Kilometer in unter 15 Stunden laufen. Das ist Wahnsinn.
Habe ich auch irgendwie gehört. Der will direkt auf die 100 Kilometer gehen, habe ich auch gehört, ja.
Ja, das spricht sich eben schnell rum. Also
Ja.
das ist ein ziemlich verrückter Typ, auf jeden Fall.
Ja. Muss er nur
Genau.
noch verstehen. Aber egal, das kriegen wir auch noch hin.
Und vorher, also laufe ich dann quasi auch, wie du, den WHEW, weil ich mir gedacht habe, so mental
Juhu!
mal 100 Kilometer vorher zu machen, also auch quasi nur knapp 6 Wochen vor dem Zut, ist, glaube ich, für den Kopf ganz gut. Also dann weiß man, man kann die 100 auf jeden Fall irgendwie schaffen und dann kommen halt noch die vielen Höhenmeter dazu, aber das ist dann, glaube ich, auch für mich so ein, ja, einfach so ein ganz guter Meilenstein auf dem Weg dahin. Zwischendurch werde ich dann vielleicht mal gucken, was bei den lokalen Sachen hier so ansteht. Rund um Solingen gibt es ja auch in der 50 oder 100 Kilometer Variante im April. Wenn ich Zeit habe, starte ich noch da. Und sonst ist das für die erste Jahreshälfte 2019. Zweite Jahreshälfte werde ich dann mit der Grundlage, die ich dann aus dem Training halt mitgenommen habe, wieder versuchen, einen schnellen Marathon zu laufen. Also dieses Jahr bin ich in Essen gelaufen und werde dann den wahrscheinlich wieder machen, weil mir der Lauf wirklich sehr gut gefallen hat, weil der klein ist, der ist günstig und die Strecke ist einfach wirklich gut für eine Bestzeit.
Vielleicht mache ich da mal mit. Ich weiß
nicht. Ja, mach das mal. Also den würde ich gerne mal versuchen.
Weißt du das?
Jetzt so unter, also ich bin jetzt unter 3,30 gelaufen und der nächste Step wäre für mich halt so unter 3,15 den zu schaffen. Genau. Mhm. Und dann zum Ende des Jahres,
weißt du, wann der ist? Der ist noch im klappt, Oktober,
vielleicht ne? den Bello Gallico oder so, den 80 Kilometer, wenn der ausgeschrieben ist, das interessiert mich noch. Und vielleicht mit etwas Glück kann man auch noch diese ganz kleine Strecke beim Kobold machen. Das wäre auch noch so eine Idee. Aber in der zweiten Jahreshälfte möchte ich eigentlich so ein bisschen mich wieder dann auch auf die Straße und auf den Marathon fokussieren, weil ich bin ja nicht so klassisch 100% Trail und Ultra verliebt, sondern so die ganzen Straßensachen, auch Halbmarathon macht mir viel Spaß.
Ja. Was habe ich dieses... Auch, obwohl ich Trail-Tiger heiße. Aber ja, komisch, ne? Das muss man aushalten.
Was ich dieses Jahr so gelernt habe, so über mich, also eigentlich hatte ich ja Anfang des Jahres geschrieben, dass ich dieses Jahr keinen Marathon laufen werde. Jetzt bin ich 10 gelaufen mit den Läufen und Training und 3 Ultras und irgendwie was ich gelernt
habe, nicht gesund sein,
nicht zu sagen, was man nicht macht, weil es kommt bestimmt doch noch ganz anders. Das ist, glaube ich, so, ich möchte das einfach nicht mehr so stoisch planen, sondern ich möchte einfach irgendwie so ein bisschen auch das Jahr so ein bisschen, also natürlich gibt es diese fixen Termine jetzt, aber so ein bisschen so gucken, worauf habe ich Bock, so im Jahresverlauf, so wie das dieses Jahr auch war, so spontan halt zu sagen, so jo, ich laufe jetzt halt irgendwie den Klingenpfad mit 70 Kilometern, weil ich da Bock drauf habe und solche Dinge halt auch einfach zu genießen, wirklich mehr Läufe zu genießen, auch Läufe zu machen, wo die Zeit nicht so im Vordergrund steht, also gerade auch so Gruppenläufe mehr zu machen, wo man wirklich auch, wie du gesagt hast, halt auch so ein bisschen die Szene kennenlernen kann, nette Menschen kennenlernen kann und Leute kennenlernen kann, mit denen man dann auch gemeinsam wieder quasi neue Abenteuer erleben kann. Also quasi nochmal so diesen Social-Aspekt im Real-Life vom Laufen nochmal besser kennenzulernen. Und was ich sonst so gelernt habe, ist, ich habe gelernt, wie man Marathon läuft, also auch wie man das richtig macht, also für mich richtig, wie das funktioniert mit der Verpflegung, weil ich da immer Probleme mit hatte und auch mit dem Trinken. Trinken war für mich immer so eine große Schwierigkeit. Ich habe immer relativ wenig getrunken und das hat nie so richtig gut funktioniert. Also war immer so ein, ja, es ging halt schon, aber war nie so optimal. Das habe ich so technisch gelernt, also wie ich das für mich besser machen kann. Was mir jetzt bei den Trails nochmal wirklich einen Vorteil gebracht hat, war diese Sache mit der Handbottle. Da bin ich dir auch sehr dankbar für den Tipp. Ich habe immer gesagt, ich kann absolut nicht mit Handbottle laufen und jetzt mache ich quasi immer mit. Das ist echt eine super Sache, weil ich halt immer nicht 5 oder 7 Kilometer warten muss, bis ich was trinken kann, sondern trinken kann, weil ich Bock habe. Habe ich auch beim halben Marathon in Essen gemacht. Ich war aber, glaube ich, der Einzige, der da irgendwie mit so einer Flasche gestartet ist. Aber ich hatte da mein Trinkzeug mit dem Zuckerkrempel drin und brauchte dann halt gar nicht an der Verpflegung anzuhalten und hatte genug zu trinken für den halben und genug Kohlenhydrate da drin. Ja. Was habe ich sonst noch so gelernt? Och, ich glaube, das war es eigentlich. Ich glaube, das reicht auch für dieses Jahr. Dann kann man in den nächsten Jahren wieder noch mal viel mehr lernen. Ja.
Cool. Das ist ja vielleicht auch mal meine Erkenntnis ein bisschen so, dass sicher auch eine Gewöhnungsfrage nach jetzt 2 Jahren, wo ich einfach auf der Straße sein musste für die Tortur, aber dass mir das tatsächlich auch noch einen Hauch mehr Spaß macht. Ich mag es gerne, Kreuzberg zu laufen und also ich würde gar nicht mich so sehr auf Straße festlegen oder so, deswegen bleibt der Name jetzt auch, ich würde mich jetzt nicht mehr umbenennen, so wie du das ja gerne mal zwischendurch machst, mal so ein Imagewechsel. Ich würde sagen, dass ich mir gar nicht so eine feste Zuschreibung machen will, aber mehr zur Straße und zum Flachen hin tendiere, weil Ich mag beides. Ich mag auch das Ballern beim Teutolauf, ne? Also hochgehen und runter unter 4 Minuten pro Kilometer ballern, und dann genauso schnell zu sein wie die, die kontinuierlich durchzulaufen. Das mag ich sehr gerne. Auch die Trail-Sachen machen Spaß. Aber ich habe auch sehr viel Freude an dem flowigen Straßenlaufen, ne? An diesem kontinuierlich durchlaufen und durchaus auch auf Druck. Das finde ich gut. Deswegen bleibt es erstmal so, wie es ist. Und das ist, glaube ich, auch so meine Stärke, das flache Laufen. Das ist so vielleicht noch eine Zusatzerkenntnis für dieses Jahr. Und wie gesagt, den Namenswiderspruch muss dann jeder aushalten.
Ja, ich glaube, da kann man mit leben.
Muss man
Ja,
auch.
ich finde das auch. Also, ich glaube, ich möchte mich da auch gar nicht so festlegen. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, so, hey, Stöckers hoch, ich bin jetzt Trailer, ab sofort und möchte nur noch das machen. Und das ist für mich die ultimative Erleuchtung, weil ich finde, so beides hat so seinen Reiz und man ist ja, ne, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in New York wohnt, ist man ja nicht auf die Straße fixiert. Also hier bei uns in der Gegend, hier kann man ja alles machen und hat quasi so einen riesigen Playground, wo man ganz viel machen kann, ne? Und ich finde, beides hat einen Reiz. Also ich trainiere gerne auch mal im Wald und laufe da viel hoch und runter. Mag ich total, ist Abwechslung und bringt mal auch einen anderen Trainingsanreiz. Aber ich, so wie du, ich liebe das auch total, irgendwie auf Asphalt zu laufen und einfach auch mal auch wirklich so im Straßenverkehr zu sein, morgens oder abends, meistens ja morgens, und da quasi auch neben den Autos zu laufen. Irgendwie ist das so, gefällt mir das. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so Teil so dieses Verkehrslebens zu sein, aber auf den Füßen, ist auch so mein Ding, finde ich gut. Also mich quasi so das heißt Fortbewegungsmittel auch zu nutzen, finde ich total super, so. Also im Straßenverkehr zu sein, zu laufen, und das finde ich, macht mir echt sehr viel Spaß. Das würde mir fehlen, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt nur noch irgendwie, ich laufe jetzt nur noch Trail und Wald und Berge.
Man soll sich nicht festlegen lassen und offen bleiben, denke ich auch. Ja, cool.
Ja.
Machen wir Deckel drauf. Haben wir alles gesagt, oder?
Ja, ich habe hier nichts mehr auf meinem
Vielleicht.
Zettel stehen.
Perfekt. Mein Zettel ist inzwischen vollgeschrieben mit Sachen, die ich verlinken muss. Vielleicht zum Abschluss noch, wovon wir WAEW gesprochen haben, wo ich übrigens auch noch gar nicht angemeldet bin, das muss ich auch noch nachholen. Aber ich glaube, die größte Rabattphase habe ich jetzt verpasst. Das war, glaube ich, bis Ende Oktober. Es gibt ja die zwei tapferen Recken aus dem befreundeten Podcast Laufen, liebe Erdnussbutter, den Ludwig und den Daniel, die ja auch den WAEW angehen wollen und folgt denen auch mal. Die machen da quasi eine Spezialserie einmal im Monat jetzt unter dem Hashtag LL100K und kommentiert da mal fleißig und hört euch das an. Das ist sicherlich gut. Gut, dann Sebastian, vielen Dank für deine mittägliche Zeit.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Dann können wir sicherlich auch mal öfter was draus machen. Vielleicht auch mal einen laufenden Podcast. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja,
Und
das bietet sich ja an.
vielleicht auch mal eine gemeinsame RZR-Lauf zum Beispiel, die 56 Kilometer würden sich mal anbieten. Da kann man
Stimmt.
bestimmt auch mal eine lustige Reportage machen. Und dann gucken wir mal, was sich in nächster Zeit noch so bietet. Dir auch erstmal einen guten Wiedereinstieg ins Laufen. Ich hoffe, auch ich werde, ich klopfe mal auf Holz, in Bälde wieder so weit fit sein, dass ich wenigstens die kürzeren Distanzen angehen kann. Und dann hören wir uns bald wieder, würde ich sagen.
Ja, dann bis bald
Ja.
und gute Besserung weiterhin.
Jo, tschüss.
Tschüss.